natürlich habe ich mir das nicht vorgestellt. Und ich bin auch nie hier rein am Anfang, um drüber nachzudenken, ob ich hier langfristig sein will. Es wäre ehrlich, wenn ich sage, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet.
Mhm.
Null. Ja. Also man braucht einen Mentor vielleicht auch in einer bestimmten Situation. Es ist nicht verkehrt, jemanden dazu zu holen.
Mhm.
Einfach bin ich völlig von überzeugt.
Leave Your Mark ist der Podcast rund um Unternehmensnachfolge. Wie meistern Nachfolger ihre größten Hürden? Welche Herausforderungen liegen auf dem Weg und welche Werkzeuge braucht man, um diese zu meistern? Freu dich auf konkrete Tipps, inspirierende Erfahrungen und mutmachende Geschichten. Von Strategie bis Führung, alles, was du für deine erfolgreiche Nachfolge brauchst.
Hi Tom.
Hi, grüß dich.
Ja, hi. Wir sitzen ja gerade im aktuell regnerischen Lippstadt, glaube ich, oder?
Jo, ist nicht so gutes Wetter draußen.
Also, als ich ja gerade hergefahren bin, habe ich gedacht, ach, endlich mal wieder nach Lippstadt. Aber jetzt hier, wo so viel Regen ist, weiß ich nicht, so schnell wieder weg vielleicht, keine Ahnung. Aber du machst es wahrscheinlich ein bisschen besser. Nein. Ich sitze jetzt gerade hier in Lippstadt bei der Firma Oskamp. Vor mir sitzt der Tom Glauner. Und bevor ich jetzt irgendwas über dich erzählen darf oder beziehungsweise irgendwas vielleicht auch falsch erzähle, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, wer hier gerade vor mir sitzt.
Ja, sehr gerne. Hallo erstmal. Also ich bin Tom Glauner. Sind hier bei Elektro Oskamp in Lippstadt und ja, ich selber bin jetzt gerade 30, frische 30 oder wie auch immer, jetzt geht's bergab, bergauf, wer weiß. Trotzdem frische 30 geworden und bin jetzt auch seit diesem Jahr verheiratet. Gerade so ein bisschen in der Findungsphase, wir haben ein Haus gekauft und unser Hund ist auch noch dabei und von daher immer viel zu tun und am Ende haben wir uns jetzt dazu entschlossen, auch in Lippstadt zu bleiben. Das heißt, ich wohne in Lippstadt, bleibe in Lippstadt und
ja, Lippstadt bleibt einfach der Place to be sozusagen für dich.
Exakt.
Das Spannende ist ja im Vorfeld, als ich Tom vor circa 3-4 Monaten gesagt habe, hey Mensch, wir müssen uns mal zusammensetzen, war das so ein tierisches Hin und Her, ne? Mit den Gegebenheiten, die du wahrscheinlich auch gerade gesagt hast, also sprich Hochzeit und alles, was dazugehört. Und umso mehr freue ich mich heute, hier bei dir zu sein zu dürfen, mit dir hier zusammenzusitzen und über das Thema Unternehmensnachfolge zu sprechen.
Ja, echt cool. Ich bin gespannt.
Ja, ich vor allem. Also darum geht's ja so ein bisschen.
Ja.
Ich glaube, ich bin hier nur der Interviewpartner. Du bist eher derjenige, der mal ein bisschen von deiner Nachfolgereise erzählen darf, sozusagen. Aber bevor wir da reinsteigen, magst du mal ganz kurz erzählen, was ihr hier macht? Also was eure Dienstleistungen, Produkte sind, so dass die da draußen auch vielleicht wissen, wie ihr hier aufgestellt seid.
Ja, also Elektro Oskamp, wir sind Familienbetrieb oder familiengeführtes Unternehmen. Wir sind jetzt seit, ich glaube, in 2 Jahren haben wir 80-Jähriges.
Cool.
Also schon etwas länger am Markt, dementsprechend auch.
Etwas länger ist gut.
Ja. Also wir sind lange am Markt, definitiv. dementsprechend auch schon eher so ein bisschen das eingesessene Unternehmen hier in Lippstadt. Also man kennt uns, den Namen. Und ja, ich habe jetzt Familienbetrieb gesagt. Ich heiße Glauner, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, denke ich. Was wir tun, unsere Dienstleistungen, also wir sind reiner Dienstleister, wir machen keine eigenen Produkte oder sonstiges, sondern wir bieten eigentlich nur Dienstleistungen an und zwar im Allgemeinen gesagt, alles, was irgendwie mit Elektro zu tun hat, können wir oder wollen wir oder manchmal auch nicht bearbeiten. Wir sind im Moment in 4 große Abteilungen gestaffelt. Die größte Abteilung bei uns ist so die klassische Elektroinstallation, wo wir die normalen Hausinstallationen machen. Das heißt Lichtschaltungen, Schalter, Steckdosen, Smart Home, alles was dazugehört.
Mhm.
Eine zweite Abteilung ist die Sicherheitstechnik. Die gibt's auch schon sehr lange. Ist also schon 50, 60 Jahre in dem Unternehmen verankert. Geht's eigentlich um alles, was sicherheitstechnisch zu tun hat. Bedeutet Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Türschließsysteme, Kamerasysteme und so weiter. Gerade im gewerblichen Bereich vor allem und auch da eine sehr große Abteilung mittlerweile und auch das läuft. Kommunal machen wir einiges, alles für die Städte und Dörfer hier drumherum. Vor allem in der Straßenbeleuchtung, das heißt alle Leuchten, die man so sieht, warum die Straße überhaupt hell erleuchtet, das ist gerade hier in der Region dann unsere Aufgabe, dass sie auch leuchten, betreuen aber auch kommunale Dienste wie Straßenfeste oder Kirmes oder sonstiges. Auch da sind wir dabei und jetzt seit neuestem meine eigene Abteilung sozusagen, das ist mein Weg auch in Elektro Oskamp gewesen mit dieser Gründung der Abteilung. Seit 5 Jahren haben wir die erneuerbaren Energien und da bearbeiten wir alles rund um dieses Thema, das heißt PV-Anlagen, Speicheranlagen, Ladeparks, Wallboxen und so weiter, genau.
Okay, cool. Du hast gerade schon so ein bisschen was gesagt, dein Weg zu Oskamp.
Ja.
Wie war denn dein Weg zu Oskamp? Also
mein Weg zu Oskamp ist, glaube ich, da müsste ich einmal ausholen, weil wahrscheinlich etwas Nicht so normal, sage ich.
Also nicht so geradlinig.
Genau, es ist anders gelaufen, auch als ich mir das jemals vorgestellt hätte.
Okay.
Das sagen wir euch gleich direkt vorab.
Aber ist das nicht manchmal so, dass es vielleicht genau das ist, dass Dinge einfach anders laufen wie geplant und trotzdem gut werden?
Also jetzt so im Nachhinein glaube ich schon.
Ja.
Am Anfang war es eine Gewöhnungssache so erstmal. Aber vielleicht direkt dazu, also grundsätzlich und meine Lebensphilosophie für mich selber ist eigentlich die Umwelt.
Mhm.
Schon immer. Ich wollte eigentlich als Kind schon immer irgendwas mit Umwelt zu tun haben oder am liebsten Meeresbiologe war immer so der Wunsch, Verhaltensbiologe war der Wunsch und habe dann auch überlegt, frühzeitig mit Biologie anzufangen. Ich hatte Bio im Abi schon als LK und war dann in Australien eine längere Zeit, wollte da auch schon biologisch eigentlich was machen, hatte schon nach einem Studienplatz gesucht. Nicht so richtig geklappt, bin dann zurück nach Deutschland, habe dann meine jetzige Frau kennengelernt, kurz bevor ich im Ausland war, hat dann gehalten, auch das war schon ganz speziell alles, also super schön und bin zurückgekommen und meine jetzige Frau Alina, wir sind dann zusammen erst durchs Abi gelaufen und haben dann überlegt zu studieren, sind nach Münster und da wollte ich eigentlich Biopsychologie studieren.
Okay.
Hatten schon eine Wohnung besichtigt und alles, also es war schon soweit, mein Abi ging aber noch ein Jahr länger als ihrs, also sie war ein Jahr früher fertig als ich. Dann hatte sie halt schon mal angefangen. Sie hat dann Lehramt angefangen zu studieren in Paderborn. Und ich wollte dann eigentlich nach dem Abi halt in die Bio-Richtung. Hat sich aber in dem Moment dazu entwickelt, dass Alina, ihr jetziger Stiefpapa,
okay,
das ist der jetzige Chef von Elektro Oskamp, also der jetzige Geschäftsführer, mhm, Günther Oskamp. Und er hat dann gesagt, pass auf, du bist gerade in der Abi-Phase. Ich habe Abi online gemacht abends. Du machst ja gerade so einen Ferienjob. War ich bei Heilmeier in Erwitte. Was verdienst du da? Ich habe gesagt, Preis X. Ja, kriegst du bei uns auch, wir brauchen Unterstützung. Und dann habe ich gesagt, gut, komme ich zu Elektro Oskamp und unterstütze, wo auch immer ihr mich gebrauchen könnt. Das war der Einstieg. Also ich habe nie eine Bewerbung geschrieben, ich habe nie einen Job hier in Aussicht gehabt oder sonstiges, sondern bin so ein bisschen zufällig reinkommen und hat auf einmal gemerkt, okay, Elektrowelt, irgendwie auch geil. Also habe gemerkt, macht mir Spaß, diese Technikseite, alles so, was wissenschaftlich ist, bin ich sowieso sehr interessiert. Und ja, dann fing das an, dass dann mein Abi auch zu Ende ging. Und Herr Oskamp auf mich zukam und mich fragte, ob ich nicht hier über Elektro Oskamp ein Studium machen möchte. Und habe ich gesagt, ja, danke für das Angebot, aber ich will halt in die Umweltseite rein eigentlich. Mhm. Und irgendwann hat es bei mir zack gemacht. Elektro Oskamp, Installation, Elektro, Umwelt, was gibt's da? PV-Anlagen, erneuerbare Energien. Und genau da war meine Verbindung zu der Elektrowelt. Und ich habe gesagt, da sehe ich mich, ich finde im Studium da passende Punkte. Den Rest werde ich schon irgendwie hinkriegen, so war zumindest mein Gedanke damals. Und so ist das Ganze dann gestartet und ich habe dann eine Ausbildung, also ich habe ein duales Studium gemacht, eine Ausbildung hier bei Oskamp gemacht zum Gebäude- und Energieelektriker sozusagen und Elektrotechnikstudium. Und das war der Weg in Elektro Oskamp.
Wahnsinn.
Ja.
Also das ist, wie ich es gerade schon meinte irgendwie, manchmal passieren ja die Dinge, wie sie passieren, obwohl man sie gar nicht plant. Und dann werden sie auch meistens auch gut, wenn ich das zumindest jetzt richtig bei dir verstanden habe. Ja, diese Leidenschaft ja auch da ist, ganz konkret zu sagen, hey, ich habe das Thema Umwelt, das interessiert mich und wie kann man das auch mit Elektro und erneuerbarer Energie steuern? Und ich glaube, dann arbeitet man sich da ein Stück weit mehr ja auch noch rein und bringt da diese Begeisterung einfach auch mit.
Das, ich glaube, das ist auch der Unterschied tatsächlich gewesen, weil die Flamme einfach in mir brennt dafür und das hat sich nicht nach Job angefühlt.
Ja, cool.
Das hat sich nach Hobby angefühlt, das hat sich nach Mehrwert angefühlt. Ne? Ich habe jeden Tag mehr Wissen bekommen. Man hat sozusagen das Recht und wird dafür bezahlt, für sein Interessensgebiet 24/7 aktiv zu sein. Das war so ein Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, geil, das ist was, was ich mir vorstellen kann.
Mhm.
Und ja, deswegen hat sich das dann so ergeben. Und der spannende Punkt dabei, auch wegen, weil ich hatte meine Frau ja gerade erwähnt, Alina, die hat nie vorgehabt, in eine technische Richtung irgendwie sich zu bilden.
Okay.
War nie ihr Wunsch. Sie war Lehramt und hat aber dann einfach nicht funktioniert und es war auch nicht das, was sie sich vorgestellt hat.
Ja.
Und da war im Endeffekt der gleiche Move. Weil auch da Herr Oskamp ankam und sagte, ja, bevor du jetzt nichts hast oder jetzt irgendwie das Studium abbrichst und das jetzt wieder ein halbes, dreiviertel Jahr ist, bevor das nächste anfängt und nichts findest, komm doch zu uns, wir brauchen Unterstützung. Auch so ein bisschen eher für die Sachbearbeitung. Ne?
Mhm.
Und dann ist Alina zu Oskamp gekommen und hat direkt die Zentrale übernommen. Und sag mal, sie war dann die Ansprechperson für jeden, der bei uns in der normalen Zentralnummer durchklingelt.
Okay.
Und hat sich damit dann auch mit dem Laden identifiziert und ist auch bis heute noch da.
Ja. Ist vom Vorteil.
Definitiv. Ich bin da sehr, sehr froh drum. Und ja, das fand ich spannend, weil wir ja eigentlich, ich selber natürlich nicht, dadurch, dass ich jetzt mit Alina verheiratet bin, gehöre ich jetzt ja irgendwo in die Oskamp-Familie.
Ja.
Aber auch sie ist ja kein Direktkind, sondern es ist der Stiefvater und die Mutter von Alina hat den Stiefvater geheiratet, aber auch während der Zeit, als wir schon zusammen waren. Also es war von Anfang an nie ein familiärer Bezug da eigentlich. Und auf einmal sitzt man jetzt hier und gehört zur Familie. Es ist ganz spannend.
Ja, schön. Ja. Genau, und du hast es ja vorhin schon einmal ganz kurz gesagt. Launer ist ja dein Nachname, hast du ja gerade schon gesagt. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus.
Ja, genau, richtig.
Ja. Ne, Oskamp ist ja ein anderer Name. Sitzen wir ja hier gerade vor zwei Mikrofonen und sprechen über das Thema Unternehmensnachfolge. Ja. Also sprich, unverhofft kommt dann doch nochmal oft irgendwie. War es denn für dich, du hast ja gerade schon so ein bisschen von deinem Weg erzählt und dass der sowieso nicht so ganz geradlinig war, sondern dass irgendwie eine andere Welt sollte. Jetzt sitzt du vor mir gerade als zukünftiger Unternehmensnachfolger.
Ja.
War das die Idee?
Nein. Ich muss zugeben, das muss ich immer noch hier und da mal realisieren. Also Es ist noch nicht so ganz da. Es ist jetzt schon etwas länger fix. Mhm. Aber ja, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Natürlich habe ich mir das nicht vorgestellt. Und ich bin auch nie hier rein am Anfang, um drüber nachzudenken, ob ich hier langfristig sein will. Sondern im Gegenteil, ich hatte eigentlich immer vor, wirklich auch andere Regionen zu sehen. Ich wollte gar nicht hier bleiben in Lippstadt. Mein Ziel war es eigentlich aus Deutschland raus sogar.
Okay.
Also, sage ich ganz offen. Da hat mich meine Frau am Ende aber gehalten, das muss ich dazu sagen. Das war auch gut so jetzt zum Ende hin. Irgendwann war halt dieser eine Moment, ich kann mich da noch echt gut dran erinnern, das ist so ein bisschen wie als mein 18. Geburtstag, war dann so dieser Moment, wo Herr Oskamp auf mich zukam und sagte, ist schon gut, was du machst. Irgendwie sind wir zufrieden. Nach dem Studium kannst du dann auch bleiben und du darfst auch während dem Studium eine Leine bekommen und irgendwas Eigenes kreieren, weil ich immer diese erneuerbaren Energien halt im Kopf hatte. Ne? Also als ich angefangen habe, hier gab es sie ja noch nicht als Hauptabteil. Wir haben schon immer PV-Anlagen gebaut, aber nie hauptsächlich als Abteilung. Und mit diesem Startschuss sozusagen und mit diesem Vertrauen, das er mir auch gegeben hat in dem Moment, diesen Mehrwert zu kreieren für mich, mein Hobby sozusagen und meine Flamme hier zu verwirklichen, das Ganze wirtschaftlich aufzubauen mit dem Hintergrund von der Oskamp-Firma. Also ich sehe mich nicht als Selbstständiger sozusagen, sondern obwohl ich die Abteilung jetzt, ohne dass irgendeiner da war, aufgebaut habe. Aber das war so der erste Moment, wo ich mich verantwortungsvoll auch mit dem Betrieb identifiziert habe und gemerkt habe, okay, Mist, das ist jetzt aber auch mein Part und ich muss da jetzt dabei bleiben. Ne? Ich kann jetzt nicht 3 Wochen sagen, gut, ich genüge, ich habe ein besseres Angebot gekriegt oder so. Nee,
ich habe mir das anders überlegt.
Ja, das wollte ich dann nicht und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Weg zu der Endfrage, als man dann gemerkt hat, das funktioniert und wir können das und meine Frau hat parallel, oder wir haben noch eine Zweitelektrofirma übernommen und gekauft, das war jetzt mal ein paar Jahre her, die hat dann meine Frau erst übernommen, sie war dann eine Geschäftsführerin, das heißt, sie hat so ein bisschen Wirtschaftsseite der Geschäftsführung, der Unternehmensführung kennengelernt, in deutlich kleineren Betrieb, als wir das jetzt sind. Mhm. Ich habe die technische Seite, die Führungsebene kennengelernt, das Leitende, die Mitarbeiterbindungen, die Mitarbeiterführung und. Und auf einmal konnten wir uns das ganz gut vorstellen. Das ist irgendwie wie so ein Selbstläufer auf einmal gewesen und zack, 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 war die Frage im Raum, wollt ihr nicht mal zukünftig die Firma übernehmen? Ich würde euch das geben, ich würde euch das anvertrauen.
Und wie war da deine erste Reaktion?
Das ist ja jetzt ja
Angst,
spannend.
Erschrecken, ganz viele Fragen im Kopf.
Ich kann gar nicht beschreiben, ehrlich gesagt, in Worten, was da bei mir abging. Sondern ich glaube, es wäre ehrlich, wenn ich sage, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet.
Mhm.
Null. Ja. Irgendwie war es dann auch noch nicht so weit. Man war ja nicht mal ansatzweise an irgendeiner Stelle hier irgendwas leitend zu übernehmen, sondern wir sind ja gerade so ein bisschen gestartet erst. Ne? Das war so vor 4, 5 Jahren, sage ich mal. Irgendwie hat sich's dann immer weiter gefestigt.
Ich finde das super ehrlich, weil das so zumindest, wie ich es halt eben da draußen immer erlebe und auch wenn der Unternehmensnachfolger lebe und gerade wenn es halt nicht familieninterne Nachfolge ist, also es ist ja schon irgendwie und irgendwie auch nicht bei euch.
Ja.
Man stellt sich ja schon gerade in der familieninterne ja ein bisschen darauf ein und hat die Möglichkeit ein bisschen mehr sich darauf einzustellen. Wenn man dann durchaus dann so ein schönes Angebot bekommt, wie ihr jetzt ja bekommen habt,
ja,
durchaus, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da erstmal ganz viele Dinge durch den Kopf gehen.
Oh ja. Ja, auf jeden Fall.
Ihr habt euch sicherlich danach Gedanken gemacht, ihr habt euch beratschlagt. Das war jetzt keine zwischen Tür- und Angel-Entscheidung, logischerweise.
Ja, absolut.
Wie habt ihr euch da entschieden? Also wie war da der Prozess? Wie sah das aus? Ihr habt nochmal eine Nacht auf jeden Fall, nicht nur eine wahrscheinlich nicht drüber geschlafen, aber wie war da der Prozess? Wie seid ihr da weiter vorgegangen?
Ja, spannend gewesen. Ich sag mal, Alina hatte frühzeitig die Chance bekommen, auch in der Buchhaltung das Ganze zu übernehmen und macht auch derzeit den Großteil der Buchhaltung und auch das Personalwesen. Das kommt einfach so an sich. Das heißt, wir hatten da irgendwie so einen Überblick über den Gesamtbetrieb. Mhm. Das heißt, man konnte sich vorstellen, was es bedeutet, Elektro-Oskamp zu übernehmen. Ich bin ja wirklich der reine Techniker gewesen, also rein aus der technischen Welt. Ich konnte mir nichts drunter vorstellen, was das bedeutet, halt einen Betrieb zu übernehmen. Außer, dass ich wusste, okay, ich muss technisch auf der Höhe sein, ich muss Mitarbeiter führen können und. Und dann haben wir immer wieder überlegt, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir jetzt wirklich Chefs wären in dem Ring und. Irgendwie ist das Ganze aber dann parallel mit dieser Corona-Welle ja passiert.
Mhm.
Und über Aufträge kamen Lieferengpässe, Energiekrise 22, das war alles in dieser Entscheidungsphase drin. so dass es irgendwann sich schon so gefestigt hat, dass wir gemerkt haben, wenn wir beiden gerade gar nicht mehr da sind, dann klappt es eh nicht mehr so richtig, also in der Führungsetage, weil wir auf einmal gewachsen sind, mehr Leute bekommen haben. Und weil es dann in der Familie war, gab es immer wieder die Gespräche außerhalb der Arbeitszeit.
Okay. Ne?
Abends beim Essen mit Herrn Oskamp zusammengesprochen. Also ich sage natürlich Günther, ja. Aber es ist Herr Oskamp. Und da wurde dann irgendwie so klar. Und dann haben wir uns da auch so ein bisschen als Dreiergespann da so reingeschoben, ganz ehrlich, um zu überlegen, wie machen wir das denn jetzt überhaupt? Und ihr müsst auch dabei bleiben. Und ich kann das auch alles gar nicht, weil ich habe zum Beispiel angefangen, hauptsächlich zu initiieren, dass wir mehr digital werden. Also wir haben eine Digitalisierung angeschoben. Mit dieser Digitalisierung war man auf einmal in vielen Prozessen voll drin. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Weg, was wir auch gedacht haben. Vielleicht andersrum gesagt, abends zu Hause konnten wir keinen weiteren Schritt machen. Mhm. Da war einfach zu viel Fragezeichen im Kopf, viel zu viel ungelöste Gedanken, wo man überhaupt nicht keine Antwort drauf kriegte. Das hat man dann alles hier im laufenden Rad gehabt. Das heißt, ich glaube, diese längere Zeit über die Corona-Phase, diese 2-3 Jahre, die waren entscheidend dafür, dass wir uns auch wirklich damit identifizieren konnten und auch überzeugt davon sind, dass wir auch das Zeug dafür haben können. Ne?
Ja.
Das war so der erste Punkt. Also das war, fand ich, das Schwierigste, diesen Mut zu fassen, zu sagen, ja, ich kann das oder ich krieg's vielleicht hin, aber ich probiere es. Ich glaube, das war der entscheidende Punkt, dass wir das dann sozusagen zusammenstützen konnten. Der eine konnte den anderen motivieren. Gab natürlich Phasen, wo man es eigentlich nicht mehr wollte. Und
das wollte ich mich gerade fragen. Also das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Und wäre jetzt vielleicht auch die Frage für mich, gibt's denn, da uns gesprochen, im Nachgang immer noch mal wieder so ein bisschen Zweifel, wo man sagt, boah, haben wir uns denn nicht vielleicht zu viel raufgeschoben jetzt gerade?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich spreche da für einen Großteil Nachfolgern oder neue Unternehmern oder was auch immer. Also ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen das Versteckte im Hintergrund. Es gibt ganz oft diesen Moment, wo man sich überlegt, ist man sich wirklich sicher? Ne? Will man das wirklich? Weil das ist schon so, das kann man sich, glaube ich, alles nicht vorstellen. Da ist ja der Mensch auch so ein bisschen geprägt. Sobald es irgendwie ins Unbekannte geht, wird man sofort ungewiss und nicht mehr so sicher. Es ist halt auch ein großes Projekt. Wir bezeichnen es jetzt als unser Lebensprojekt, weil wir einfach hier so verwurzelt sind, auch in Lippstadt, dass wir 24/7 in diesem Betrieb hängen. Das war immer so der Moment. Was ist aber mit Familie zum Beispiel? Wir wollen eine Familie gründen, wir sind die Familienmenschen, wir wollen unbedingt auch für das Kind dann da sein, beide im Betrieb. Ist das überhaupt kombinierbar? Also es kommen immer wieder so Fragen, über die man zum Beispiel vor 3-4 Jahren noch gar nicht nachgedacht hat. Also ich glaube, das ist normal, so in meinem Empfinden. Und da muss man dann einfach, glaube ich, richtig an die Sache drangehen, mit Gedanken, mit Reflexionen, mit Zeit, um sich dann in eine Richtung zu bewegen oder halt um einen Weg für sich ausfindig zu machen. Und bei uns hat sich das einfach dahin entwickelt, dass wir gesagt haben, wir werden das hinbekommen, aber. Ne?
Genau. Ja. Habt ihr denn für euch, also es interessiert mich jetzt einfach mal, weil ihr zu zweit einsteigt. Und ich kenne das aus der klassischen Familiennachfolge, gerade wenn vielleicht auch Senior und Junior am Essenstisch sitzt, so wie du es ja auch gerade gesagt hast, zusammensitzen und darüber sprechen. Gibt es denn auch Momente für dich oder für euch besser gesagt, wo du sagst, lass uns jetzt mal die Firma sein, lass uns mal wirklich um uns kümmern. Also habt ihr da für euch irgendwie einen ganz klaren Cut gefunden auch?
Boah, ich glaube, ganz klar ist er noch nicht, muss ich ehrlich sein. Aber das ist die Aufgabe, würde ich jetzt mal behaupten. Was haben wir? Ich würde mich jetzt mal noch als relativ jung bezeichnen für diesen Schritt.
Ja, mit 30 bist du
das. Würde ich noch sagen, Alina ja genauso. Und das ist so ein bisschen der Punkt, man hat da noch gar nicht so richtig Erfahrung, sondern das, was auf mich reingeprasselt ist in der laufenden Zeit, war eigentlich immer dieses: Achtet aber auf euch, ihr müsst weniger machen. Passt auf, dass das nicht zu viel ist. Thema Burnout ist mittlerweile ja ein Standardthema geworden. Also ich weiß nicht, früher bei uns war es immer Überforderung. Mittlerweile ist alles Burnout und genau da hatten wir Angst vor. Ich war selber schon an der Stelle. Mhm. Ich würde nie behaupten, dass ich es offiziell diagnostiziert hatte. Aber ich glaube, in der heißen Phase, wo das hier mit der Abteilungsgründung war, dem Studiumabschluss, alles parallel, war es schon so ein Punkt. Auf jeden Fall, es ist nicht unbedingt klar immer, aber wir geben ganz viel Mühe, dass es passiert und wir versuchen uns da einfach dann irgendwie mit einem System abzulenken. Ne?
Ja.
Also, dass man halt Feierabend macht.
Ist das vielleicht auch, ich finde einfach auf so einem Tisch, so wie wir jetzt hier auch gerade sitzen, kann man ja immer sehr viel planen. Man kann sehr viel sich Gedanken machen und am Ende des Tages ist es dann, wenn man es umsetzt, tatsächlich doch hin und wieder noch mal ein bisschen anders. Einfach. Das ist einfach so, das ist im tagtäglichen Tun so, im Tagesgeschäft so, wird bei euch im Operativen ja auch sein, logischerweise. Also gab es einen Moment, wo du vielleicht sogar ein bisschen überrascht warst von so einem Prozess? Also von dem Nachfolgeprozess allgemein. Ich meine, ihr steckt mittendrin, das, was ich so mitbekomme und das, was du hier auch lebst, auch sehr erfolgreich, logischerweise. Aber gab es irgendwo den Moment, wo du sagst, ah, da bin ich jetzt schon sehr überrascht gewesen von dem ganzen Prozess, was da auf uns zukam?
Ja, immer wieder. Auch da, ganz ehrlich. Also immer wieder. Aber ich würde jetzt für mich behaupten, ich glaube, auch das ist normal, weil man es halt einfach gar nicht überblicken kann, wenn sozusagen die erste Frage fällt. Und der Betrieb entwickelt sich ja auch. Auch die Märkte entwickeln sich, die Außenwelt entwickelt sich, die Mitarbeiter entwickeln sich, die Einstellung von denen. Und es gab immer wieder so Momente, wo ich so dachte, boah, das will ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur meine Ansichtsweise ist, aber ich hatte immer wieder dieses Gefühl, dass man teilweise gar nicht mehr in dieser menschlichen Ebene dann denkt, sondern in einer reinen wirtschaftlichen Ebene, wo ich eigentlich immer Angst vor hatte, weil wir sind Dienstleister, wir haben Mitarbeiter, keine Produkte, aber man behandelt teilweise es auf dem Zettel wie Produkte. Das ist so ein Punkt, der hat sich lange bei mir drin geschoben, wo ich immer gesagt habe, das kann ich eigentlich nicht. Und dann hieß es ja immer, auch jetzt von meinem jetzigen Chef, die Distanz ist entscheidend. Ich habe es auch mittlerweile verstanden und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade bei einem Dienstleisterbetrieb wie hier. Wir sind alle eigentlich ein sehr geiles, ein sehr vernetztes Team, aber bei manchen halt auch, weil ich ja auch von der Baustelle komme und nicht hier als zukünftiger Geschäftsführer einfach eingestellt wurde, mit denen noch zusammen auf der Baustelle stand, ne? Und jetzt auf einmal auf der anderen Seite stehe, gleichen Alter, alles gleich und soll auf einmal sagen, der geht nicht und es war zu langsam oder das war nicht qualitativ. Da hatte ich echt ein Problem mit, ne? Also muss ich wirklich sagen. Das war diese Distanzschaffung, boah, fand ich nicht einfach.
Ja, diese Distanz als auch Akzeptanz nichtsdestotrotz. Ich glaube, das ist ja immer diese größte Hürde, gerade für dich. Du hast ja gerade gefragt, mit 30 bist du noch jung, für mich zumindest.
Ja.
Umso cooler eigentlich, dass du jetzt eigentlich auch schon so einsteigen kannst und viel Erfahrung und Verantwortung auch mitnehmen kannst. Ich spreche euch mal beide, auch wenn Aline jetzt gerade nicht dabei ist, an. Gibt's denn etwas, wo du sagst, hey, wir sind in dem Prozess, wir gehen da auch gerade schon mit guten Schritten voran und es gibt sogar schon einige Erfolgserlebnisse oder Punkte, wo ihr sagt, da haben wir unseren eigenen Stempel aufgedrückt. Also das sind wir, das trägt unsere Handschrift. Wie ist das bei euch?
Haben wir auch. Die Digitalisierung war ein großer Prozess.
Hast du gesagt,
genau. Das würde ich auf unsere Kappe schreiben. Ja. So ein bisschen das Personalwesen würde ich auf Alinas Kappe schreiben. Das hat sich tatsächlich verändert. Es gibt auf einmal ein offizielles Onboarding, gab es vorher noch nicht. Gut, wir sind halt auch in eine Größe gewachsen, wo ich glaube, dass es irgendwann auch notwendig wird. Ne? Ich sag mal, vor 5, 6 Jahren waren wir so 40, 50 Personen.
Okay.
Jetzt sind wir halt über 80, über 80. Wir haben mittlerweile 25 Azubis. Das hat sich durch uns entwickelt, dass die Azubis anders eingeschult und geonboardet werden. Wir haben eine Azubi-Werkstatt errichtet. Das ist ein Stempel.
Was heißt für dich Azubi-Werkstatt?
Wir haben im Endeffekt gemerkt, dass aufgrund auch unserer Globalisierung, es ist ja auch alles in Ordnung und wir leben diese Diversitätsphilosophie. Wir wollen jedem die Chance geben, auch dem, der noch kein Deutsch kann, weil ich glaube, wir haben das mal irgendwo ausgewertet. Wir haben 15, 16, 17 verschiedene Sprachen hier bei uns in den Reihen. Und da haben wir gemerkt, die sind nicht mehr alle auf dem gleichen Levelstand. Und dann werden die in die Schule geschickt und da hängt einer schon weit hinterher und die trauen sich einfach dann noch nicht einen anzusprechen oder es ist einfach noch nicht so weit und die Reife ist noch nicht da, dass man sich halt versucht, so abzustimmen, dass man auf dem gleichen Weg ist und dann bleibt immer irgendwie einer hängen. Das haben wir einfach gemerkt und haben gesagt, wir wollen jetzt aber die Azubis intern schulen. Wir wollen es unbedingt schaffen, dass die einen gleichen Wissensstand haben, bevor die erste Baustelle betreten oder so gut es geht, alle die Basis zumindest verstehen, um ein besseres Gefühl auch für die Azubis zu haben, dass auch eine Zugehörigkeit stattfindet. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen irgendwie eine Azubi-Werkstatt bauen. Ne? Und bevor wir angefangen haben, waren wir immer so 2, 3 Azubis pro Lehrjahr. Mittlerweile sind wir zwischen 5 und 10. Und letztes Jahr mussten wir schon weniger annehmen, weil es einfach zu viel wurde. Da waren deutlich mehr Bewerbungen da. Und ich glaube, auch das hat sich ein bisschen durch uns entwickelt, dieses gesamte Marketing von Oskamp. Ne? Wir sind auf einmal Social Media vertreten, wir haben einen eigenen Podcast. Wir machen auch draußen Werbung. Ich mache sehr viel Netzwerkarbeit, wir machen sehr viel ehrenamtlich in Klimabündnissen, in Unternehmernetzwerken. Und ich würde behaupten, das ist so der Hauptstempel, den Alina und ich mitgebracht haben.
Okay. Das ist verrückt, weil wenn du jetzt da rausgehst und fragst, Mensch, such dir Auszubildende oder braucht ihr Mitarbeiter, höre ich zumindest in meiner Arbeit immer so 80-90%. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall neue Menschen, wir brauchen was und wir finden auch keine Auszubildenden mehr.
Ja.
Wenn ich jetzt bei dir höre, 25 Auszubildende, letztes Jahr irgendwie 10 eingestellt beziehungsweise auch abgelehnt, ist wirklich der Wahnsinn.
Es ist der Wahnsinn. Das ist ein ganz spannendes Thema, was du ansprichst. Ich werde immer wieder damit konfrontiert.
Ja.
Wir wundern uns da auch selbst, weil ich denke mal, das ist auch wahrscheinlich bei jedem, der irgendwie eine leitende Position hat, normal, dass man eigentlich denkt, alles richtig macht man ja nicht. Überall könnte man hier optimieren, da verbessern, da wäre noch was.
Da kannst du auch in andere Betriebe reingehen, da gibt es schon noch einige, die das glauben.
Okay.
Ja, aber
aber so sind wir zum Beispiel eingestellt, weil wir wahrscheinlich auch einfach noch nicht die Sicherheit haben und auch keine Erfahrung.
Ja.
An solchen Geschichten merken wir dann, dass es doch schon passt. Auch, also dieses Fachkräftemangel, was ja immer oft gesagt wird, oder Arbeitsmangel und keine Azubis und sonst was. Das Problem haben wir tatsächlich nicht. Würde ich jetzt so behaupten. ich sehe das Problem auch in einer anderen Wurzel. Ich habe da schon mal auch drüber gesprochen. Der Fachkräftemangel hat für mich nichts mit den fehlenden Personen zu tun, sondern tatsächlich mit einer fehlenden Kompetenz, die daraus resultiert, weil die Technik einfach zu schnell voranschreitet. Ein Meister vor 20 Jahren wird jetzt kein offizielles Energiemanagementsystem mehr bauen können, weil da muss programmiert werden können, da muss einfach intelligent gedacht werden, wie Komponenten halt miteinander sprechen. Das hat man damals nie gelernt. Das ist schon ein größeres Thema. Deswegen, ich glaube, dass es bei uns so eher der Fall ist, dass wir sehr offen sind, dass wir grundsätzlich Aufträge über Aufträge haben, aber wir wollen eigentlich gar nicht unbedingt so schnell wachsen. Mhm. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, warum sich das irgendwie anders ergeben hat, weil wir eben nicht aktiv Vollgas suchen. Ich weiß nicht genau, warum ich das immer sage, aber ich bin irgendwie davon überzeugt, dass es das so ein bisschen ist, weil wir das einfach so ein bisschen mitmachen. Wir zeigen uns, wie wir halt sind. Wir zeigen uns auch mit Fehlern, wir zeigen uns auch mit Baustellen, wo es halt nicht immer rund läuft, weil das der Alltag ist. Und wir wollen einfach so sein, wie wir sind und sprechen Schulen an, ich gebe nebenher Vorlesungen, bin noch an der Uni. Wir wollen Studienabbrecher irgendwie begeistern, dass sie nicht unbedingt immer nur diesen Blick auf die Studium haben müssen. Die dürfen ja auch anfangen. Ne? Wir nehmen Quereinsteiger, wir bewerben das offenkundig, wir sprechen Leiharbeiter an, wollt ihr nicht langfristig was tun und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist es einfach, dass man auf einmal dann doch draußen gefragter wird.
Ich wollte gerade sagen, ist es ja vielleicht nicht genau das Erfolgskonzept dann, ja, weil ihr so authentisch seid, weil ihr genau, ich nenne es jetzt einmal Fehlerkultur auch und Willkommenskultur ja auch in alle Richtungen, ja so nicht nur auf Fahne schreibt, sondern auch lebt. Zumindest das, was ich jetzt hier mitbekomme, das, was du jetzt auch gerade sagst. Und ich meine, was eure Mitarbeiter zahlen und euer Wachstum ja auch klar bestätigen. Ja. Aber vielleicht ist ja genau dieses Erfolgskonzept ja, dass man genauso ist, wie man ist. Und das zieht Menschen durchaus auch an.
Ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, weil ich sehe aus den Werbeanzeigen oder aus den ganzen, mittlerweile trommelt ja alles von außen auf einen drauf. Man weiß ja, egal in welchem Job man sich sucht, man weiß sofort, was man verdient, was man tut, wie viel man hat. Man bettelt sich ja mittlerweile an, wer kriegt bei wem mehr. Ja. Ich glaube, da stellt man eine falsche Seite des Unternehmens dar. Man möchte sich halt so verkaufen wie, bei mir bist du richtig, ihr kriegt bei uns alles. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch der richtige Weg ist. Mhm. Ich finde, das macht sogar alles deutlich schlimmer.
Ja, das ist ein Overload ja auch auf der einen Seite. Schneller, höher, weiter, aber gar nicht mehr authentisch.
Ja.
Das ist ja so ein bisschen das Thema.
Und
wenn wir gerade jetzt auch im Handwerk und generell ja darüber sprechen, oder auch generell der Mittelstand, der ist ja gerade authentisch. Der ist echt. Der ist ja genau das,
da geht's
was,
drum,
was halt eben auch den Mittelstand immer ausgemacht hat. Und wenn wir viele Dinge, und das sehe ich ähnlich wie du halt eben, wenn wir viele Dinge verschönen einfach, hilft das ja nur bedingt. Weil klar, es lockt erstmal an, aber die Menschen merken ja relativ schnell, hey, Moment mal eben, das ist ja gar nicht so, wie es dargestellt wurde, so
im Allgemeinen. Das höre ich auch immer wieder, auch in Netzwerken. Und ich glaube, da muss man wirklich anpacken, auch gesamtheitlich anpacken, dass das einfach nicht mehr so funktioniert, in meiner Meinung nach. Also wir haben ja mittlerweile, ich habe da auch schon öfter mal drüber nachgedacht, diesen Wandel zwischen Arbeitgeber- Arbeitnehmermarkt. Mhm. Mittlerweile muss man ja, wir sprechen ja gerade direkt drüber, muss man ja froh sein, dass Leute kommen, sozusagen. Und dass sie auch bleiben. Und auch, dass sie bleiben, obwohl man sie einmal kritisiert, sozusagen. Das wandelt sich ja irgendwie in der Einstellung. Ich kann da jetzt nicht aus einer langen Erfahrung sprechen. Ich spreche da auch immer eigentlich nur aus Erfahrungsberichten oder was ich auffasse, so aus den Netzwerken oder auch von unserem Chef. Das war nicht immer so. Früher war man halt froh, dass man einen Job hatte. Mittlerweile ist es so wie, ja, gefällt mir das irgendwie nicht, dann gucke ich morgen mal weiter. Mhm. Vom Gefühl. Ich will das niemandem unterstellen. Natürlich gibt es auch noch die Leute, die da super loyal und dauerhaft dabei bleiben. Aber ich glaube, genau da ist unser Problem gerade, wenn ich darüber einmal sprechen kann. Dadurch, dass man so wächst, dadurch, dass das einfach läuft, ohne dass man das eigentlich anvisiert hat. Also ich sag's ganz offen, wir hatten keine Strategie aufgelegt, die wir vor 3 Jahren hatten, um jetzt zu sagen, in 3 Jahren wollen wir 80 Leute sein.
Ja.
Das ist einfach passiert. Die Aufträge sind halt da. Wir haben viel zu viele Aufträge. Man möchte die abwickeln, man möchte den Kunden nicht enttäuschen, man möchte irgendwie im Markt beibleiben. Aber man verliert den Blick auf den Mitarbeiter. Und im Mittelstand, im Familienbetrieb, sage ich, ist es das Allerwichtigste, was es gibt, dass wir mit den Mitarbeitern gucken.
Ja.
Dass wir mit den Mitarbeitern auf einer Liga spielen, dass wir auf einer Linie stehen, dass man halt ansprechbar bleibt, dass es nicht zu groß wird sozusagen, ne? Weil ich sehe dann keinen familiären Zusammenhalt mehr.
Du hast es ja gerade gesagt, aber aktuell läuft es ja sehr, sehr gut.
Ja. Ne?
Also sprich, man hat halt eben noch die Mitarbeiter, die Auszubildenden, haben wir auch gerade drüber gesprochen. Macht dir das als Nachfolger ein bisschen Angst? Wo du sagst, boah, ich weiß nicht, wo es langfristig auch hin, oder Angst ist vielleicht das falsche Wort, vielleicht ein bisschen Sorge, wo die ganze Reise auch jetzt mit dem Thema Mitarbeiter beispielsweise hingeht.
Boah, doch. Definitiv. Also ich würde sogar Angst sagen.
Okay.
Also fand das Wort nicht schlecht. Man hat schon Angst, was gerade passiert, weil, also auch ich bin immer wieder überrascht, obwohl ich ja jedes Mal auch denke, ich gehöre eigentlich ja noch zu der jüngeren Generation, aber irgendwann muss man sich von dem Gedanke verabschieden, so schlimm das auch ist. Es ist Angst, also es ist wirklich Angst da, weil man einfach nicht so ganz weiß, wie wird's ticken. Das hat aber auch noch andere Gründe, nicht nur wegen den Mitarbeitern, sondern auch, wie sich der Markt derzeit oder die Märkte an sich entwickeln. Ich habe es ja gerade erzählt, wir sind in einem Bereich da in den Erneuerbaren aktiv. Da ist ja der Markt seit 2-3 Jahren, das ist ja wie ein, der ist volatil wie ein Kryptomarkt. Also das ist unbeschreiblich, was da passiert. 2 Monate 40% Anstieg an Kosten, 3 Jahre Lieferzeit gefühlt, auf einmal alles verfügbar, jetzt fällt alles um die Hälfte in 2 Monaten. Es ist ganz, ganz schwierig, das zu handeln. Also es ist auch ganz schwierig, das mit vielen Leuten zu handeln. Man verbrennt sich ganz oft die Finger, weil man halt die falsche Entscheidung trifft. Und die politischen Bedingungen gerade, auch unseren Gesamtplanet, betreffen uns extrem, weil wir natürlich sehr viel Zulieferer haben, die eben nicht aus Deutschland kommen. Ich will jetzt gar nicht irgendwelche besonderen Länder nennen, aber ich will auch das überhaupt nicht politisch hier betrachten. Aber ich sage, da könnten viele Entscheidungen jetzt bald kommen oder fallen, die uns beeinflussen könnten. Und allein das ist eine Unsicherheit irgendwie, die Angst auslöst. Ne?
Ja. Ja. Und ich finde, das trifft es ja dann immer am besten eigentlich, dass auch zur Unternehmensnachfolge, wie es halt eben jetzt bei euch auch ist. Man muss halt mutig sein. Du hast viele Punkte mit reingebracht, mit Leidenschaft. Man steht dahinter, sehr menschlich auch unterwegs. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich auch, unabhängig davon, dass wir alle nicht ganz genau wissen, wo die Reise vielleicht allgemein hingeht, aber Mut. Also auch mal mutig zu sein, auch mutig entscheiden, treffen zu dürfen und auch zu müssen. Das ist einfach so, weil der Markt sich verändert. Und ich finde, das gehört zur Unternehmensnachfolge auf jeden Fall dazu.
Ja. Ja, ich denke auch. Das ist die Hauptaufgabe. Also ich kann auch nur jeden ermutigen, den Mut zu packen. Also wirklich, das ist das größte Hindernis, meiner Meinung nach. Aber hat man einmal den Mut geschnappt oder wir haben sehr viel Glück, weil Herr Oskam sehr offen ist, sehr viel mit uns spricht, sehr viel mit uns macht, uns immer wieder Mut gibt. Also man braucht einen Mentor vielleicht auch in einer bestimmten Situation. Es ist nicht verkehrt, jemanden dazu zu holen. Einfach bin ich völlig von überzeugt, der ihn immer wieder mal so ein bisschen settelt, weil es ist unglaublich schwierig, das einfach für sich selber frei zu entscheiden, sage ich ganz offen. Man neigt lieber dazu, nee, mach ich nicht. Ne? Aber die Vorteile und auch das, was wirtschaftlich passiert und auch was man damit anpacken kann, was man erreichen kann. Jeder, der ein bisschen Freigeist ist oder jeder, der Lust hat, auch eigene Tätigkeiten mal zu verwirklichen oder mal Prozesse zu fahren. Jede leitende Position, sage ich, ist eigentlich dasselbe wie eine Geschäftsführung.
Ja.
Weil man genauso eine Verantwortung braucht, sie ist nur vielleicht anders. Man muss genauso aktiv sein, man muss genauso loyal sein. Es geht genauso um dieses wirtschaftliche Denken dahinter, weil du bist ja dafür verantwortlich, dass Erfolg am Ende auch dasteht, sonst kannst du ja auch irgendwann keine Löhne mehr zahlen. Diese Verantwortung alle, man muss es einfach auch mal machen, sage ich. Und da kann ich nur jeden dran zu ermutigen und auch motivieren zu dieses Machen, nicht dieses 100%-Denken. Das ist, glaube ich, wirklich entscheidend für eine Nachfolge, weil ich würde jetzt für mich behaupten, niemand würde mich jemals zu 100% überzeugt kriegen, dass ich es jetzt machen soll.
Ja. Ne? Weil die Situation halt eben auch gepasst hat.
Ja.
Ich habe jetzt eine Frage für dich und ich habe das einfach so eingeschoben für mich. Und das darfst du gleich übrigens auch machen. Und zwar ist die Frage von einem anderen Nachfolger. Ein Nachfolger darf einen Nachfolger fragen sozusagen. Und die Frage, die hier gestellt wurde, wie gesagt, die Möglichkeit hast du gleich auch für unseren nächsten Interviewpartner oder Partnerin. Wenn es für dich eine Unternehmerausbildung geben würde, wie würde die aussehen?
Boah.
Also welche wichtigsten Bausteine würdest du vielleicht sehen? Was wäre dir da besonders wichtig?
Ja, ich würde eine Sekunde kurz in mich gehen. Ich glaube, ich könnte da definitiv was drauf sagen. Was jetzt das Verrückte ist, ich habe da sogar schon mal drüber nachgedacht, selbst, ob man mal nicht so eine Art Netzwerk gründet, um Unternehmer zu schulen, von Unternehmern oder von vernünftigen Leuten. Ich würde mir am liebsten wünschen, dass es den pädagogischen sozialen Teil drin gibt. Was ich behaupten kann jetzt so nach und nach, zumindest aus dieser kurzen Zeit, die ich jetzt Erfahrung sammeln durfte, ist wirklich, dass sich die Geschäftsführungsrolle eher auf einen Sozialarbeiter irgendwann runterschiebt. Also es ist viel Mitarbeiter-Thematiken, es ist viel Problemlösung, man ist eigentlich nur noch der Problemlöser. Und ich glaube, es gehört zu vielen, zu einer vernünftigen Führungsstrategie auch, dass sie pädagogisch und sozial halt vernünftig und eine Kompetenz halt einfach haben, dass die sozusagen geschult wird. Das wäre mein größter Wunsch.
Cool. Hast du denn auch schon eine Frage an den nächsten Interviewpartner?
Ja, es ist, will ich auch noch mal kurz überlegen.
Also, um dich vielleicht ein bisschen zu beruhigen, ja. Die Fragen kamen tatsächlich immer erst, nachdem wir das Mikrofon ausgemacht haben. Also, wenn dir jetzt spontan nichts einfällt, alles gut.
Ja, dann lass mich da noch mal überlegen. Weil ja. Die Fragen, ich würde schon gerne eine Frage wählen, die auch einen Mehrwert hat.
Ja, gerne. Ich spiele auf jeden Fall dann beim nächsten Mal definitiv mit ein, weil ich es einfach wichtig finde, dass halt genau die Fragen, wo es bei dir ja ein bisschen drum geht, ja auch zu sagen, okay, ich würde diese Frage ganz gerne mal von jemand anderen hören. Ich habe sie schon für mich beantwortet oder vielleicht auch noch nicht beantwortet. Wie geht's dann? Wie denken da einfach andere drüber?
Ja.
Gibt's denn rückblickend jetzt für dich so etwas, wo du sagst, die Zeit jetzt, auch wenn jetzt auch noch eine sehr lange Zeit auch vor dir liegt sozusagen in dieser ganzen Nachfolgereise, so ein Aha-Moment. Etwas, wo du sagst, da sind mir schon sehr, sehr viele statt Fragezeichen, Ausrufezeichen gekommen, wo ich gesagt habe, hey, wow, rückblickend betrachtet, klasse.
Mhm. Boah, würde ich mehrere Momente sehen, sofort, würde ich fast sagen, habe ich jeden Tag. Ja, wirklich, das ist auch so ein bisschen der Punkt, egal in welchen Bereichen, gibt es immer wieder so Momente, wo ich abends zu Hause saß und dachte, boah, heute hast du wirklich mal verstanden und auch das hat Klick gemacht oder wie auch immer. Das sind oft bei direkten Mitarbeitergesprächen entstanden, weil man wie ein Spiegel vorgesetzt bekommt. Man reflektiert abends auf einmal über sich selbst, weil das Gegenüber entweder gelobt hat, positiv war, zufrieden ist oder halt anders. Ne? Eben kritisiert hat, gemeckert hat, man hat irgendwie das nicht richtig gemacht. Und das ist mein größtes Problem, glaube ich. Ich gehe mal abends nach Hause und überlege den ganzen Tag drüber oder den ganzen Abend drüber nach, was hätte ich wo vielleicht anders machen können, wo hätte man vielleicht was anpacken können. Wie sehen die Gegenüber im Moment die Lage? Ne? Sind die auch so eingestellt wie wir? Erkennen die die Wertschätzung, die wir gerne mit zeigen wollen überhaupt? Ne? Nehmen die das an? Und diese Aha-Momente kommen dann, wenn man mit den Mitarbeitern spricht und er sagt, nee, ich sehe das, ich finde das super, ich will am liebsten nirgendwo anders hin. Und du sitzt dann da und denkst dir, boah, jetzt hat es zum ersten Mal das Fragezeichen gelöst, wie ist das eigentlich richtig, was ich hier gerade tue jetzt in einem bestimmten Bereich? Ne?
Ja.
Und das habe ich immer wieder bei Mitarbeitergesprächen.
Was mir bei dir auffällt ist, und mich freut das tierisch, ist, dass du sehr viel über die Mitarbeiter sprichst, also im positiven Sinne halt eben. Wirkst auf mich sehr, sehr menschlich und ich glaube, dass das auch, was heißt durchaus, dass das durchaus euer Schlüsselfaktor ist, dass ihr so wächst natürlich auch, diese menschliche Art, die ich gerade bei dir hier spüre, vor dem Mikrofon, so wie du es ja auch erzählst, so wie du auch mit deinen Mitarbeitern hier umgegangen bist, was ich vorhin miterleben durfte. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Schlüssel und ich glaube, so wie du es jetzt gerade beim Aha-Moment auch gesagt hast, dass wenn man sagt so, oh, da habe ich richtig gelobt. Da haben sich Mitarbeiter gefreut. Schön, das zu hören einfach auch, weil das ist genau, wir arbeiten halt im Mittelstand mit Menschen.
Ja.
Das ist einfach der Punkt.
Das wäre vielleicht eine Frage für den Nächsten. Einfach mal ein Fall, ne? Ich muss ja irgendwie schlau definieren.
Der Nächste darf auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Es wird in diese Richtung gehen.
Ja, es wird auf jeden Fall in die Richtung gehen. Ich muss die gleich nochmal definieren, dass sie halt irgendwie gut...
Es ist ein Top-Cliffhanger eigentlich an der Stelle, das so einzuspielen. Nochmal jetzt auf diesen ganzen Prozess, wo ihr drinnen steckt, nochmal drauf geblickt. Wenn du jetzt jemand anderen einen Tipp geben würdest, den einen Schlüsseltipp, den also so ein Takeaway für jemanden, der in den Startlöchern steht, der in der gleichen Phase steckt wie du, was würdest du dem sagen?
Ich würde vorschlagen oder ich würde einen Tipp geben, bleib standhaft. Man rennt eigentlich ständig irgendwo gegen. Das ist völlig normal. So habe ich es für mich gesehen zumindest. Der Mut kommt irgendwie von allein, wenn man überzeugt ist. So ist es bei mir passiert. Deswegen als Tipp, mach auf jeden Fall. Ne? Denk nicht zu viel drüber nach. Natürlich soll man über Entscheidungen nachdenken. Denk aber nicht zu viel drüber nach, sondern mach. Es entwickelt sich meistens beim Tun sowieso ein anderer Weg.
Mhm.
Wie gesagt, für mich hat sich's ergeben, der Mut ist von alleine gekommen, weil man überzeugt war von dem Weg, den man gewählt hat, weil man ihn selbst gewählt hat. Also lasst euch nicht irgendwo reindrücken, sondern geht dann auch euren Weg. Ihr seid die neue Nachfolge.
Also passend eigentlich mit dem eigenen Abdruck, mit dem eigenen Fingerabdruck.
Ja.
Das ist ja schön.
Ja.
Vielen lieben Dank, dass du da mal einen kleinen Auszug aus deiner persönlichen Nachfolge oder eurer persönlichen Nachfolge gerade gegeben hast. Wie ich finde, mit vielen menschlichen Impulsen, habe ich gerade ja schon gesagt, also finde ich mega. Ich glaube, das macht, wie gesagt, euch ein Stück weit mehr aus, gerade in einer Stadt, die vielleicht nicht so riesig ist, wie vielleicht ganz, ganz Großstädte oder irgendwas, sich hier klar zu positionieren. Wir feilen gleich noch ein bisschen an der Frage, da freue ich mich drauf. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch für deinen Besuch.
Ja, hat mir Spaß gemacht.
Mir auch.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ja, und wenn du jetzt wissen willst, wie für dein Unternehmen für die Nachfolge ist, dann probier doch einfach mal unseren Nachfolge-Readiness-Check aus.
Er bietet dir eine erste fundierte Standortbestimmung und zeigt dir, wie gut dein Unternehmen wirklich auf eine Übergabe vorbereitet ist. Egal, ob du abgeben oder übernehmen willst. Er macht dir sichtbar, wo ihr gut aufgestellt seid, wo es vielleicht Herausforderungen gibt und naja, welche Hebel den Wert und die Übergabefähigkeit konkret steigern. Und das nicht nur mit Gefühl, sondern mit echten Zahlen, inklusive Einschätzungen, wie sich Maßnahmen auf Kaufpreis und Übernahmechancen auswirken. Also wenn du jetzt den Check für dich oder dein Unternehmen machen möchtest, dann schreib mir gerne direkt oder klick auf den Link in den Shownotes. Wir hören uns und bis zum nächsten Mal.